Und,
das ist ja ein Traum für alle Nerds hier.
Also Nerds aller Länder, vereinigt euch. Also es gibt noch Hoffnung. Hier ist ein Laden, ich bin für euch da. Keine Frage. Gute Freunde waren ernsthaft besorgt um mich. Und meine Frage war eher, wie kriege ich den Markt in meinen Laden?
Das sagt Rolf Geiger vom Buch- und Filmladen Caligari, ein Kleinod hinter dem Marktplatz in Tübingen, den ich nur durch Zufall entdeckt habe. Und zwar, ich bin zufällig durch die Kronenstraße durchgelaufen und traf da auf Rolf Geiger. Er kam einfach aus dem Laden raus und ich habe ihm das Handy unter die Nase gehalten und habe gefragt, was ist das denn für ein großartiger Laden? Den kenne ich gar nicht. Und ja, rauskam ein großartiges Interview mit Rolf Geiger vom Caligari. Viel Spaß!
Ich spreche jetzt mit Rolf Geiger.
Ja, genau.
Von Buchladen Caligari heißt er. Buch und Filmladen Caligari. Ja, schön, dass du mir so spontan für ein Interview zur Verfügung stehst.
Ja, sehr gerne. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Das macht überhaupt.
Das hat sich jetzt so ergeben und dann machen wir das jetzt einfach.
Das hat sich tatsächlich sehr spontan ergeben, weil ich hier zufällig vorbeigelaufen bin in der, wie heißt die Straße hier?
Kronenstraße 2 ist das, eine der langsamen und wenig begangenen Straßen in Tübingen.
In Altstadtstraßen muss man sagen, das ist ja praktisch fast neben der Forelle. Also nicht weit weg vom Marktplatz.
Oberhalb der Forelle, unterhalb vom Stift und Luftlinie eigentlich nur 50 Meter vom Rathaus. Trotzdem kennen erstaunlich wenig Menschen diese Straße.
Und das ist ein Buch- und Filmladen der Secondhand-Dinge.
Genau, also hier werden Bücher und Filme Secondhand verkauft. Im Prinzip, also die erste Idee war tatsächlich einen Filmladen aufzumachen, weil es das hier in Tübingen gar nicht gibt und aber doch geben sollte, finde ich. Und deshalb verkaufe ich hier Arthouse-Kino aus aller Welt, Filmklassiker aus allen Jahrzehnten, alles Secondhand, jede einzelne DVD selber ausgesucht, alles technisch kontrolliert, ob es funktionstüchtig ist und Filme aus, also das ist hier regional geordnet. Also es sind Filme aus den USA, klarerweise, aus Lateinamerika, aus Asien, aus Afrika, viel Europa natürlich.
Das heißt, du fährst dann durch diese Länder und nimmst das mit oder wie ist das?
Nein. Also man kann, es gibt genügend Plattformen, auf denen man diese DVDs gebraucht erwerben kann und da muss man ein bisschen wissen, wonach man sucht. Also nach welchen Autoren, nach welchen Filmen, nach welchen Filmeditionen und so weiter und so weiter. Und dann kann man da, wenn man sehr hartnäckig und diszipliniert ist, eine Menge gutes Zeug finden. Und das tue ich dann hier in den Laden, nachdem es, wie gesagt, einmal technisch kontrolliert wurde.
Und auch angeschaut, weil es ist ja hier unglaublich. Wir stehen hier vor einem vollen DVD-Regal. Ich hoffe, dass die Leute noch alle wissen, was eine DVD ist. Übrigens hat tatsächlich mich jemand neulich gefragt, was eine CD ist.
Ja. Also da hat sich was getan irgendwie. Also mich haben natürlich auch alle Menschen, alle meine Freunde vor allen Dingen komplett für verrückt erklärt, als ich ihnen gesagt habe, dass ich DVDs verkaufen will, Secondhand. Also da gab es fassungsloses Staunen und gute Freunde waren ernsthaft besorgt um mich. Really? Und ich war aber der Ansicht, da ich selber sehr viel DVDs kaufe, kenne ich den Markt ein bisschen. Und von daher wusste ich, dass das jetzt irgendwie eigentlich keine zu große Danger Zone ist, sondern etwas, wofür es einen Markt gibt. Und meine Frage war eher, wie kriege ich den Markt in meinen Laden? Und deswegen habe ich das hier einfach mal ausprobiert. Und es ist tatsächlich so, dass die DVDs hier im Laden, das ist nicht das Einzige, ich komme auf die anderen Sachen noch zu sprechen, aber die DVDs hier im Laden sind der Selling Point. Die Leute kommen wegen der DVDs. Und das ist, ja.
Was, ernsthaft?
Ja.
Wie finden die dich?
Die finden mich irgendwann zufällig. Ich mache keine Werbung. Ich mache also das, was wir jetzt hier gerade machen.
Keine Werbung?
Nein. Es gibt nur den Laden. So alles, was du hier siehst, ist der Laden und sonst gibt es den Laden nicht.
Auch nicht im Internet?
Nein.
Wie finden dich die Leute und warum kommen die her? Wie wissen die das?
Die Leute sagen sich das auf ganz altmodische und wunderbar analoge Weise einfach weiter und empfehlen sich den Laden. Und
das funktioniert?
Das funktioniert
tatsächlich. Das funktioniert!
Das funktioniert tatsächlich immer noch und ich finde eigentlich ganz gut. Und mir haben alle Leute gesagt, also DVDs, wie gesagt, also die ursprüngliche Meinung war, niemand guckt mehr DVDs, weil man alles streamen könnte. Und da wusste ich immer schon, dass das falsch ist. Ich glaube, irgendwie so 15% der Filmgeschichte ist online legal verfügbar. Illegal kriegt man wie üblich alles, aber auf den normalen legalen Streaming-Sites ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil der Filmgeschichte da. Das ist mir selber klar. Und das Gute ist, das setzt sich so langsam als Meinung durch. Also die Leute wissen inzwischen, dass das Versprechen der Industrie, dass alles online verfügbar ist, auf Streaming-Seiten einfach falsch war. Und die Streaming-Seiten kommen ja auch in eine immer größere Krise. Es gibt immer mehr negative Schlagzeilen, also von den Streaming-Sites. Und ich habe viele Kunden inzwischen, die 20 bis 25 Jahre alt sind, die DVDs wirklich? Kaufen.
Ja. Ach, was? Ja, das ist ja eine total schöne Nachricht.
Ja, ja, das finde ich auch gut. Also es geht zurück zum Analogen. Bei Vinyl haben wir das ja auch schon beobachten können. Vinyl ist ja nie ganz verloren gegangen. Das ist ja über die DJs, die immer mit Vinyl gearbeitet haben, auch einfach sowieso strukturell gehalten worden. Und dann hat sich das so als auratischer Gegenstand auch immer gehalten, also die Platte mit dem Pappcover und so weiter. Das haben wir bei den DVDs und Blu-rays nicht. Die sind nicht ähnlich autoratische Gegenstände wie Vinylplatten, aber es sind Gegenstände, die man in den Händen halten kann. Und das, diese haptische Erfahrung darf man nicht unterschätzen. Und ich habe tatsächlich irgendwie die Youngsters, die jungen Leute, die zu mir in den Laden kommen, die sind teilweise auch bei den Streaming-Sites. Ich habe einen Kunden, der ist mit Freunden zusammen bei 8 Streaming-Sites abonniert und kommt trotzdem in den Laden, weil selbst irgendwie ein Cineast, der bei 8 Streaming-Sites abonniert ist, weiß, dass er auch dort nicht alles bekommen kann.
Ach was, das ist ja toll.
Ja. Deswegen, da versuche ich hilfreich zu sein und manche Filme kann man hier entdecken, ohne sie gesucht zu haben, aber manche Filme findet man auch, wenn man sie gesucht hat und andere Filme, die hier nicht stehen, die man aber weiterhin sucht, die versuche ich aufzutreiben. Also das heißt, ich biete ganz ausdrücklich es für die Kundinnen und die Kunden als Service an, dass ich für sie Filme suche. Ja, ja, genau. Weil ich bin halt tatsächlich auf sehr vielen Plattformen sozusagen abonniert und habe dort Suchlisten, die ich stark systematisiert habe und gehe jeden Tag eigentlich ein paar tausend Titel durch, um zu gucken, ob sich dort...
Jeden Tag ein paar tausend Titel gehst du durch?
Wenn man ein Secondhand-Geschäft hat, dann muss man das so, glaube ich, machen. Ein Secondhand-Buchhändler, ein traditioneller, bei dem funktioniert das anders. Der wartet einfach darauf, dass Menschen sterben und die Bibliotheken hinterlassen. Insofern, das ist sozusagen, es gibt eine sehr morbide Geschäftsgrundlage von einem klassischen Antiquariat. Und da gehe ich etwas proaktiver ran und warte nicht darauf. Das könnte man natürlich auch machen. Aber ich versuche sozusagen eigenständig die Sachen zu finden. Deswegen ist der Laden hier auch sowohl in Bezug auf die Filme, die ich hier verkaufe, als auch in Bezug auf die Bücher, die ich verkaufe, sozusagen hochkuratiert, weil ich die einzeln aussuche. Ich suche einzeln nach einem bestimmten Film, nach einer bestimmten Regisseurin, nach Filmen aus einem bestimmten Land, aus dem ich noch keine Filme habe, meinetwegen aus Uruguay oder Paraguay oder aus Vietnam etc. Alles Filme, die hier also tatsächlich angeboten werden. Und deswegen fehlt hoffentlich in weiten Teilen der Junk, der Trash.
Das heißt, man kann hier keinen echten Mist kaufen, es sei denn, er ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Gibt's das?
Das gibt's natürlich auch. Es gibt sozusagen gepflegten und gehobenen Trash. Der findet seinen Weg hier ins Regal. Bei anderen Filmen, also einfach dem klassischen Mainstream-Kino, das in einem Jahr ins Kino kommt, im nächsten Jahr auf DVD erscheint und im Jahr danach von niemandem mehr gesehen werden will. Also diese Sachen kommen dann in der Regel hier nicht rein. Die gibt es in großen Mengen irgendwo auf der Straße oder in 1-2-Euro-Kisten in Läden. Und das findet hier meistens nicht statt. Selbstredend, dass es auch da gute Filme gibt, aber ich habe hier begrenzten Raum nur zur Verfügung. Das heißt, ich biete hier eher diejenigen Sachen an, die schwerer aufzutreiben sind, die eine echte Freude machen, wenn man sie dann endlich findet.
Du hast jeden Film hier selber und einzeln ausgesucht.
Das ist richtig.
Ach was. Das heißt, du hast die alle auch gesehen oder Ach, teilweise gesehen, oder?
Also einen guten Teil der Filme, die ich hier anbiete, habe ich gesehen. Vielleicht 80% der Filme, die hier im Regal stehen.
Da steckt ja unfassbar viel Lebenszeit drin in diesem Regal. Also von dir Lebenszeit.
Irgendwie muss man diese Lebenszeit, die früher ja total verschwendet schien, doch noch nutzen. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, gut, also ich habe tatsächlich sehr viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, Filme zu schauen und Bücher zu lesen. Und ich dachte mir, eine gute Möglichkeit, diese Sachen weiterzugeben und die Dinge im Umlauf zu halten, damit sie nicht ganz verloren gehen, ist so einen Secondhand-Laden aufzumachen.
Das war der Gründungsgedanke dahinter?
Ja, ich glaube, diese Sache, Dinge im Umlauf zu halten, ist tatsächlich wichtig für mich. Deswegen war es für mich auch klar, ich mache einen Secondhand-Laden und es war nie eine Versuchung, einen Laden mit neuen DVDs, die ich dann von den Produktionsfirmen selber beziehe, aufzumachen. Das sollte von vornherein Secondhand sein.
Das heißt, die Idee dahinter ist, zum einen deine Lebenszeit zu bewahren, die du früher investiert hast in Filme und Bücher, ja, und auch um diese Kulturgüter zu bewahren oder diese Dinge zu bewahren. Ja, ja, also bewahren.
Ja, ich dachte erst einmal, das würde sowas heißen wie Geschäft für bedrohte Medien. oder irgendwie was in der Richtung Kabinett für bedrohte Medien, Geschäft für Archiv für bedrohte Medien. Nee, das ist zu technisch. Aber irgendwie sowas in der Richtung. Aber es war so ein Grundgedanke dahinter, dass man diese Dinge bewahren muss, retten muss, dass man für die
so eine Art Arche Noah für Bücher und Filme.
Ja, ja, und auch eine kleine Insel für heimatlose Cineasten und Cineastinnen. Oh. Irgendwie sowas in der Richtung, ein kleines Refugium zu schaffen, einen Ort, wo sich Gleichgesinnte treffen. Viele Cineasten sind, das bringt das Cineastsein oder Cineastinnensein häufig mit sich, irgendwie Menschen, die allein sind. Man guckt sehr viele Filme. Wenn man Freunde hat, mit denen man ins Kino gehen kann, in Ordnung. Das passt, aber wenn man so auf DVD und Blu-rays abonniert ist, dann schaut man doch sehr viel allein und manchmal ganze Nächte durch. Und jetzt hat man auf einmal einen Laden, wo man da wieder sozusagen out in the open gehen kann, sich öffnen kann, das Gespräch finden kann. Ich sehe auch, wenn ich sehe, dass hier zwei Cineasten gemeinsam im Laden sind, die sich noch nicht kennen, mache ich sie immer miteinander bekannt.
Oh, wie schön ist das denn? Das
und stelle sie vor und frage, hey, kennt ihr euch eigentlich? Und der Laden ist auch dafür tatsächlich ein Ort. Insofern ist er auch tatsächlich ein Ort, wo sich Menschen mit so absonderlichen Interessen wie philippinisches Autorenkino, japanische Musicals oder was auch immer treffen und austauschen können. Und es gibt
schon mal die Situation, dass zwei Interessenten mit sehr ähnlichen, sage ich mal, random oder oft vernachlässigten Interessen aufeinander gestoßen sind, die sich dann hier getroffen haben?
Ständig, ja, natürlich. Ja, also es gibt Kunden, die sehr häufig hier sind. Da kann ich mich einigermaßen drauf verlassen, dass die regelmäßig hier sind. Und dann gibt es andere Kunden, die neu reinkommen sind. Und ich habe immer schon gedacht, wenn diese neuen Kunden, die auf einmal den Weg von Reutlingen oder Hechingen auch hier hingefunden haben, um DVDs zu kaufen, ich dachte immer schon, die muss ich mal dem oder der vorstellen. Und das ergibt sich dann häufig. Und dann gibt es meistens ein Gespräch mit sehr hohem Nerd-Faktor.
Und das ist ja ein Traum für alle Nerds hier.
Also Nerds aller Länder, vereinigt euch. Also es gibt noch Hoffnung. Hier ist ein Laden. Ich bin für euch da. Keine Frage.
Ich schicke alle meine Freunde zu dir.
Genau. Und das ist ja nur die Filmsektion hier im Laden. Und es ist auch so, dass, wie gesagt, meistens kommen die Filme natürlich auch ein bisschen über meine eigenen Filminteressen zustande. Aber ich höre auch gut zu. Das heißt, irgendwie, ich bin aufmerksam, wenn Leute mich häufig nach den und den Dingen fragen, die ich nicht kenne oder die ich nicht so viel schaue. Also ich bin in der letzten Zeit immer häufiger nach Animationsfilmen gefragt worden. Das war etwas, wo ich mich nicht besonders gut auskenne. Und da dachte ich mir, okay, gut, in diesem Laden fehlt eine Animationsfilmabteilung. Und dann habe ich angefangen, Animationsfilme anzukaufen. Jetzt lagere ich sie provisorisch auf einem Stuhl. Irgendwann bekommen sie dann Regalmeter. Die sind hier. auf einem kleinen Stuhl, der vor 100 Jahren von einem Tübinger Schreiner gemacht wurde, den ich auf eBay gekauft habe. Und da stehen sie erst einmal.
Wo ist eigentlich dein Nachbar hin verschwunden, der noch gerade eben da war?
Der Nachbar ist
durch das Fenster hier geflüchtet?
Verschwunden. So. Der fährt nämlich heute noch nach Karlsruhe, um dort ins Kino zu gehen. In er ist auch so ein Cineast. Warum fährt man nach Karlsruhe, wenn man Cineast ist? In Karlsruhe gibt es das nächste 70mm Kino. Das heißt, die klarsten, kristallklarsten Filme, die man so im Kino sehen kann, sind auf 70mm, nicht auf 35mm. Karlsruhe ist von hier aus gesehen das nächste. Ich habe eine Reihe von Freunden, die regelmäßig nach Karlsruhe fahren, um sich dort die 70mm Droge zu geben.
Ja. Ihr könntet ja von hier aus auch so Fahrgemeinschaften bilden oder einfach Leute, die sich hier treffen und dann fährt man jeden Freitag nach Karlsruhe.
Die fahren schon zusammen, der fährt nicht alleine hin. Also von daher gibt es schon Fahrgemeinschaften von Cineasten, die so etwas machen. All das ist nie ausgestorben, wir haben einfach nur keine Presse.
Aber jetzt haben wir sie.
Aber jetzt, das ist ein schöner Zufall, dass sich das so ergeben hat. Aber all das gibt es natürlich noch. Und wie gesagt, also für den Home-Video-Bereich fühle ich mich hier zuständig und versuche hier tatsächlich dann ein Angebot zu machen, das so gut wie möglich ist.
Fragen dich Leute auch manchmal sowas wie, meine beste Freundin hat Geburtstag, die ist so ein Familienmensch, die lacht gerne, ist Lehrerin. Hat jetzt nur durch Zufall was mit mir zu tun, weil ich tatsächlich was. Also kommen Leute mit so einem konkreten, mit so einer Frage zu dir? Also was könnte zu wem passen? Was empfiehlst du da?
Das gibt's auch, aber wahrscheinlich nicht so häufig wie in anderen Läden. Die meisten Kunden, die hier durch die DVDs schauen, haben schon so eine bestimmte Meinung von Filmen, die sie selber mögen, haben bestimmte Lieblingsfilme, bestimmte Lieblingsregisseure, bestimmte Lieblingsfilmländer. Oder neulich hatte ich einen Kunden, der war gerade erzählte mir von seinem Urlaub in Vietnam. Den habe ich dann irgendwie gesagt, ich habe sogar einen ganz klassischen Autorenfilm aus Vietnam da und habe ihm daran Zyklo von Tran Anh Hung empfohlen und der war ganz glücklich, den Film dann tatsächlich sehen zu können. Und von daher ergibt es sich dann auch so über zufällige Urlaubserlebnisse, dann kann ich irgendwie, weil der Laden so international wie nur irgendwie möglich ist, es ist auch alles im Original mit Untertiteln hier.
Ach, tatsächlich?
Ja, die meisten Filme sind in der Originalsprache oder in den Originalsprachen, in manchen Ländern werden ja mehrere Sprachen gesprochen, teilweise wild durcheinander und die Filme gibt es hier alle mit englischen oder deutschen Untertiteln.
Wollen wir mal noch mal kurz zum Regal schauen? Ja. Darf man einen Cineasten wie dich, kann man dich überhaupt fragen, gibt es so einen Lieblingsfilm von dir? Oder ist das unmöglich, diese Frage zu beantworten?
Das wird tatsächlich mit fortgeschrittenem Cineastentum immer schwieriger, das zu sagen. Aber es gibt so eine Reihe von Filmen, die für mich ewig gut bleiben werden. Einer davon ist wahrscheinlich Passion de Jeanne d'Arc von Karl Theodor Dreyer. Ein Stummfilm von, schlag mich tot, sagen wir 1928, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, irgendwann aus den 20ern. Das ist ein Film, in dem der auf der Grundlage der Gerichtsprotokolle des Prozesses gegen Jeanne d'Arc gedreht wurde. Und der Film zeigt tatsächlich nur den Prozess, also keine Jeanne d'Arc als Heerführerin, die Frankreich von den Engländern oder so befreien will oder irgendetwas in der Art, also nichts Kämpferisches, sondern Film tatsächlich nur über die Verhöre vor Gericht. Das scheint maßlos langweilig zu sein, ist aber ein unglaublich aufregender Film. Und warum ist der Film so aufregend? Der Regisseur hat ein ganz einfaches, aber unglaublich effizientes Mittel gewählt. Er zeigt irgendwie zu einem guten Teil in dem Film Großaufnahmen von den Gesichtern. Das heißt, der ganze Film ist so eine Art Theater von Blicken. Also man sieht die Jeanne d'Arc, man sieht die katholischen Richter, die sie versuchen einzuschüchtern. Man sieht dann eine Frau, die zerbrechlich ist und teilweise auch eingeschüchtert wird, aber dann auf unerklärliche Weise doch unglaublich stark bleibt und diesen Einschüchterungsversuch niemals nachgibt. Und das erzählt der Film fast nur über Blicke und Reaktionen von Gesichtern. Das ist für mich Kino in Reinform. Und es ist ein Stummfilm, auch das ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen, aber die Stummfilmtradition ist so reich, man kann es sich kaum vorstellen. Man weiß teilweise auch gar nicht mehr, was alles aus Stummfilmen hervorgegangen ist. Also ganz einfaches Beispiel, jeder von uns kennt den Countdown. Also wenn eine Rakete startet, zählt man von 10 von 10 to 0 und dann gibt es den Liftoff. Und dieser Countdown ist nicht von der NASA erfunden worden, sondern von Fritz Lang, der in seinem Film Frau im Mond aus den 20ern, wiederum ein Stummfilm, tatsächlich um den Raketenstart für einen Raketenflug zum Mond dadurch zu dramatisieren versucht, dass er einen Countdown einführt. Dort fängt man etwas weiter oben in der Zahlenreihe an, aber zum Schluss wird eben so in einzelnen Zahlen heruntergezählt und bei Null fliegt dann die Rakete zum Mond.
Eigentlich eine cineastische Erfindung gewesen, ja, die dann Realität wurde.
Total. In dem Film Spione von Fritz Lang tragen die Spione Nummern. Woran erinnert uns das? Genau. Ja, genau. Die 007-Sache ist wiederum eine Sache, die wir auch auf Filme zurückführen können und wiederum auf Filme aus der frühesten Zeit. Also dort wurde so viel Grund gelegt, das ist so ungeheuer spannend, das auch unter so einer kulturgeschichtlichen Perspektive zu sehen. Aber neben dem, was daraus einfach kulturgeschichtlich interessant ist, sind es natürlich auch häufig einfach sehr gute Filme, die immer noch sehr viel Freude bereiten beim Anschauen.
Gibt es hier einen Film, den du noch nicht gesehen hast, den du als nächstes gern sehen würdest? Also von diesen, sage ich mal, 20%, die du noch nicht kennst?
Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage.
Das ist ja hier nach Ländern geordnet, sehe ich gerade, gell?
Ja. Also es gibt hier einen südkoreanischen Film, den ich noch nicht gesehen habe. The Host, das ist von Bong Joon-ho. Das ist ein Film von dem südkoreanischen Filmemacher, der Parasite gedreht hat. Der Film ist ja sehr bekannt geworden, hatte sehr gute Presse, hat viele Preise gewonnen und haben unglaublich viele Menschen gesehen. Ein anderer Film von Bong Joon-ho ist Memories of Murder, der vielleicht nicht so bekannt geworden ist wie Parasite, aber von Leuten, die so südkoreanisches Kino mögen, auch sehr, sehr bekannt ist. Und der Film, den ich noch nicht gesehen habe, der hier im Laden steht, ist The Host. Warum habe ich den noch nicht gesehen? Es ist ein Monsterfilm. Und ein Monsterfilme interessieren mich als Genre jetzt, also viele Cineasten werden jetzt wirklich ganz heftig zucken, haben mich bisher noch nicht so erreicht, aber es ist immer bei allem, was man über Filme sagt, immer ein bisher, und das kann also alles noch kommen und vielleicht wird dieser Film der Wendepunkt sein, keine Ahnung. Den Film habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen, aber weil ich den Filmemacher an sich sehr gerne mag, habe ich natürlich total große Lust, den zu sehen. Das wäre dann so ein Beispiel für so einen Film.
Hast du eigentlich irgendeinen Filmhintergrund oder was ist eigentlich dein Hintergrund?
Gar keinen. Also ich habe Philosophie studiert und habe mehr oder weniger sowas wie eine akademische Karriere versucht über weite Teile. Da bin ich hier in Tübingen, glaube ich, nicht der Einzige, und habe auch in Philosophie promoviert. Und für eine ganze Weile an der Universität gearbeitet und Film war immer einfach eine große Leidenschaft, seitdem ich in Tübingen bin. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich in Tübingen angekommen bin, das ist schon eine ganze Weile her, nämlich 1986, habe ich hier angefangen zu studieren. Und also ich kann mich daran erinnern, dass ich noch, bevor das Semester angefangen hat, im Oktober 1986, dass davor schon das Kinoprogramm so toll war. Und im Studiomuseum gab es damals noch diese ganzen Retrospektiven und diese ganzen Arthouse-Filme, die dort rauf und runter gezeigt wurden. Und also ich habe das sofort in der ersten Woche, in der ich hier war, eigentlich entdeckt als Kino und habe dann die Werkschauen, die damals irgendwie noch jedes Semester angeboten wurden, die besten Filme, oder es gab jede Woche einen Film von Fellini, jede Woche einen Film von Buñuel, jede Woche einen Film von Eisenstein und so weiter und so weiter. Das gab es in diesen Zeiten, Ende der 80er, Anfang der 90er, noch regelmäßig im Kino zu sehen. Das war sehr geschichtsbewusst, sehr klassikerorientiert. Dort konnte man sozusagen noch eine sehr gediegene Filmbildung erhalten, wenn man sich für klassisches Autorenkino interessiert hat. Und das habe ich versucht, so weit wie möglich mitzunehmen.
Das Kino sucht doch einen Betreiber. Wäre das nicht was für dich?
No way. Ich bin mit dem, was ich mache, sehr glücklich. Und ich kann das, was ich hier mache, relativ kompromisslos machen. Das ist ein ungeheurer Reiz. Also ich habe den Laden aufgemacht, weil ich komplett unabhängig sein wollte. Ich hatte keine Lust mehr auf irgendwelche Chefs über mir, die mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe und wie man etwas zu tun und zu lassen hat. Ich hatte keine Lust darauf, mir in größerem Umfang von bestimmten ökonomischen Notwendigkeiten mein Handeln zu diktieren. Das wäre, wenn man ein Kino betreibt, unweigerlich der Fall. Da bin ich hier, auch hier unterliege ich natürlich ökonomischen Notwendigkeiten. Ich muss das, was ich hier anbiete, auch verkaufen. Ich habe aber viel mehr Gestaltungsspielraum und kann viel mehr tatsächlich die Filme hier anbieten, die ich selber mag. Wenn ich das, was ich hier als DVDs anbiete, versuchen würde, als Filme in einem Kino anzubieten, wäre ich wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit pleite. Das sind große Unterschiede. Die Kosten, ein Kino zu betreiben, sind immens. Der Wunsch des Publikums, die neuesten Filme zu sehen, ist verständlich. Und das kostet aber immer wahnsinnig viel und dann muss man die Leute dahin bekommen. Also ich kenne Leute, die die Leidenschaft allgemein fürs Kino und auch für das Erlebnis Kino und Kinoraum haben. Dieses Sehen mit anderen, die dafür genau die richtigen sind. Und ich hoffe, dass dann so jemand so ein Kino tatsächlich auch übernehmen kann und vielleicht auch ein bisschen das Kino ein bisschen wiedererfindet, das ich noch kenne, das so zumindest jetzt in dem genannten Kino ein bisschen verloren gegangen ist, nach meiner Einschätzung. Es gab früher sehr viel originalsprachliche Filme und eben Reihen für Arthouse-Kino, die nicht aktuell anlaufen und es gab jedes Semester eben eine Retrospektive, die einem Regisseur gewidmet wurde. Das ist alles weg. Das gibt es nicht mehr. Ich bin nicht sicher, ob das Interesse der zahlkräftigen Kundschaft so gering ist, dass die dort gar nicht mehr kommen würden, aber da haben die vielleicht näheren Einblick in die ökonomische Attraktivität von solchen Filmen. Da will ich mir jetzt auch kein Urteil anmaßen. Aber hier bin ich freier in der Gestaltung.
Was war denn für dich der ausschlaggebende Impuls oder gab es einen ausschlaggebenden Impuls? Vor 2 Jahren hast du das ja hier eröffnet. Gab es da einen Moment, wo du dann gesagt hast, ja, jetzt mache ich das? Oder war das eher so ein Prozess?
Das war ein Prozess. Ich hatte 2016 schon mal die Idee. 2016 war so ein Jahr, wo ich dachte, irgendwie vielleicht wird das mit der akademischen Karriere auf Dauer doch nichts. Und wo ich sozusagen so ein bisschen Seelenforschung betrieben habe und überlegt habe, geht das noch, geht das nicht mehr? Und ich dachte immer mehr, den Eindruck hatte irgendwie, okay, gut, das die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine reguläre Stelle an der Deutschen Universität bekomme, ist gering. Ich werde mich also nach was anderem umschauen. Dazwischen gekommen ist ein anderer Beruf. Ich habe mich noch, nachdem ich die Hälfte meines Lebens versucht habe, eine akademische Karriere zu starten, habe ich irgendwie 2 Jahre noch im Verlag gearbeitet, hier in Tübingen bei Mohr Siebeck. Und das ging dann aber auch nur 2 Jahre lang gut, bis dann eine Wirtschaftskrise dazu geführt hat, dass eben Leute entlassen werden mussten, unter anderem ich. Und da war dann tatsächlich der Zeitpunkt erreicht, wo ich den Eindruck hatte, ich will mich aus diesen ganzen Abhängigkeiten und Kontingenzen rausnehmen und möchte mich tatsächlich selbstständig machen und ich möchte etwas machen, das ganz stark um meine Expertisen und um meine Leidenschaften herum gebaut ist. Und das sind im Wesentlichen Philosophie und Film oder Film und Philosophie, weil wir jetzt mit Film angefangen haben. Der zweite Teil wäre dann eben das, was ich hauptberuflich die längste Zeit in meinem Leben gemacht habe. Und deswegen habe ich ein großes Philosophieangebot hier noch im Laden. Und neben der Filmabteilung gibt es eben noch eine sehr große Abteilung von hauptsächlich akademischen Büchern, die ich tatsächlich hier verkaufe. Und also das wäre eben also der zweite Schwerpunkt hier in diesem Buch- und Filmladen oder Film- und Buchladen, je nachdem, wie man es dreht oder wendet.
Wie würdest du es sagen? Film und Buch oder Buch und Film für dich?
Ich sag Buch- und Filmladen, aber das hat nichts mit Reihenfolge zu tun, sondern ich wollte einfach, dass Filmladen als ausgeschriebenes Wort im Titel des Ladens drin ist. Weil das ungewöhnlicher ist, Buchläden gibt es ja bekannterweise in Tübingen viele, Filmläden gibt es genau gar keinen. Deswegen dachte ich mir, muss da einfach Filmladen stehen und nicht Film- und Buchladen, dann geht das unter Umständen noch unter, das wollte ich nicht.
Und warum eigentlich Caligari?
Caligari ist ein deutscher Stummfilm von 1920, das Kabinett des Dr. Caligari.
Ach, stimmt, genau.
Das ist ein expressionistischer Stummfilm, ganz toll, mit gemalten Kulissen. Und den ich ziemlich großartig finde, der das Kino auf eine bestimmte Weise auch noch einmal neu erfunden hat. Deshalb habe ich den Laden, ich suchte auch etwas, das Klang hat. Für mich hat Caligari einfach erst einmal rein phonetisch tatsächlich Klang. Deswegen, auch wenn es rätselhaft klingt, finde ich, ist es ein guter Name, weil der Name gut klingt. Und die Frage, was der Name bedeutet, ist schon das erste Gespräch, das wir im Laden ganz häufig führen können.
Magst du mir kurz ein bisschen deine Buchlandschaft hier...
Dann würde ich hier anfangen.
Also der Laden hat zwei Räume.
Der Laden hat zwei Räume. Wir haben uns jetzt gerade bewegt von dem ersten Raum in den zweiten Raum. Und der zweite Raum sieht so ein bisschen wie ein Wohn- oder Arbeitszimmer aus. Denn da steht eine große Couch, ein Sofa, ein Sessel da. Und drumherum stehen an den Wänden eine ganze Reihe von Regalen und die sind vollgepackt mit Philosophiebüchern. Das heißt, der ganze Raum ist hier meiner Philosophieabteilung gewidmet, die ich hier im Laden habe. Und ich habe die Bücher, so wie ich es kenne, historisch geordnet. Also es gibt hier Bücher aus der antiken Philosophie, aus der Philosophie des Mittelalters, Bücher aus der Philosophie der Neuzeit, das ist 15. bis 19. Jahrhundert und andere Bücher vom 20. und 21. Jahrhundert. Und das, glaube ich, eine ganz anständig große und ziemlich gut sortierte, glaube ich, Abteilung von Philosophiebüchern. Also kommen hier immer wieder Kunden rein und sagen, wo ist hier das Philosophiezimmer? Und die schicke ich dann einfach hier in dieses Zimmer rein. Die haben davon gehört. Auch das spricht sich jetzt so mit der Zeit so langsam herum, dass es hier einen verrückten Buchhändler gibt, der sich auf Philosophiebücher spezialisiert hat. Ich dachte immer, wenn schon verrückte Idee, dann auch richtig. Also dann reicht Film, DVD und Blu-ray als verrückte Idee noch nicht aus. Dann muss ich die Verrücktheit dieser Idee dadurch komplettieren, dass ich auch noch gebrauchte, sehr akademische und vielsprachige akademische Bücher anbiete. Ich habe ganz viele lateinische und griechische Grundlagentexte hier, also griechische Texte mit lateinischen Vorworten und so weiter. Ganz viele englischsprachige Literatur. Das ist überhaupt tatsächlich bei der Buchabteilung, die ich habe, egal welche Bücher ich hier verkaufe, eine kleine Mission von mir, mehr englischsprachige Bücher zu verkaufen, als man normalerweise in Buchhandlungen in Tübingen bekommt oder überhaupt vielleicht auch in Buchhandlungen in Deutschland. Meistens zumindest, weil der akademische Betrieb läuft halt inzwischen doch zu einem guten Teil über englischsprachige Forschungsliteratur. Es werden entweder englischsprachige Texte sogar als Primärtexte im Text gelesen. Die Forschungsliteratur ist inzwischen zu einem guten Teil manchmal ausschließlich englischsprachig. Inzwischen werden auch in Deutschland ganz viele Seminare in englischer Sprache unterrichtet und das schien mir bisher noch nicht so richtig abgebildet zu sein in den Buchhandlungen, die ich kenne. Und dann dachte ich mir, wäre es ein gutes Angebot, das vielleicht auch irgendeine Lücke schließen kann, mehr englischsprachige akademische Literatur hier zu haben. Ich habe aber eben auch nicht nur akademische Literatur, sondern auch einiges an Belletristik. Und auch da werde ich mich spezialisieren und bin bis zu einem gewissen Grad auch schon spezialisiert auf englischsprachige Literatur, also englische, amerikanische, australische, irische, whatever. Auch da habe ich den Eindruck, könnte man das Angebot noch ein bisschen erweitern. Mir selber ist auch aufgefallen, dass es in Tübingen ist ja eine sehr internationale Stadt, Tübingen. Und es gibt wirklich eine sehr große International Community hier in der Stadt, die in einer normalen deutschen Buchhandlung überhaupt keinen Ort hat. Die sind hier, was den Kauf von Büchern anbelangt, heimatlos. Ist tatsächlich so. Die sprechen kein Deutsch, die sind hier in akademischen, wissenschaftlichen Kontexten, ob das jetzt ein Max-Planck-Institut ist oder irgendwo ein biotechnologisches Institut oder ein bestimmter Forschungskontext an irgendeiner Fakultät hier, die lernen in diesem Leben kein Deutsch mehr. Die sind hier und bewegen sich entweder rein englischsprachig oder französischsprachig oder beides, aber die finden sich in der deutschen Buchhandlung nicht zurecht. Da stehen nur Bücher in der Sprache, die sie nicht können. Und ich dachte, eine der Ideen, wenn ich mir überlegt habe, für wen mache ich diesen Laden, war das tatsächlich auch eine Vorstellung, dass ich dachte, irgendwie die ganzen Leute, die hier aus im Prinzip allen Ländern der Welt hier in Tübingen sind und die englischsprachige Texte lesen können, fällt ihnen vielleicht sogar sehr leicht. Die haben häufig keine Buchläden. Und dann dachte ich mir, mache ich da ein Angebot, das hoffentlich so gut wie möglich ist. Das ist alles relativ spezialisiert, was ich habe. Das war aber auch eine weitere Grundidee neben dem Film, neben dem Secondhand, neben dem die International Community hier irgendwie hin motivieren, war eine weitere Idee eben, dass der Buchladen spezialisiert ist, aber innerhalb dieser Spezialisiertheit sozusagen ein sehr gutes, attraktives Angebot machen kann. Deswegen verkaufe ich hier Philosophiebücher in dem einen Teil des Ladens und vielleicht gehen wir eben einmal noch kurz zurück in den ersten Teil des Ladens. Da stehen dann die anderen Bücher. Neben den Philosophiebüchern gibt es noch eine Abteilung, die habe ich eher thematisch genannt. Da habe ich jetzt keine Fachdisziplinen draufgeklebt. Die Abteilung heißt Kultur, Politik, Gesellschaft. Das sind Bücher, die irgendwie in die Bereiche gehören. Das sind Bücher, wenn man nach Disziplinen gehen wollte. Da stehen soziologische Bücher, politikwissenschaftliche Bücher, geschichtliche, literaturwissenschaftliche, ethnologische Bücher, wiederum mit einem guten Anteil an englischsprachigen Texten. Da stehen auch viele der sogenannten neuen Franzosen, also Derrida, Foucault, Roland Barthes, Rancière, Aron, Badiou, etc. Und diese Texte stehen dann häufig auch in französischen Originalausgaben da. Das ist wiederum so eine Art von Service, den ich hier anbiete. Dass man Foucault zum Beispiel dann auch auf Französisch lesen kann, bekannte Bücher von ihm. Und das ist hier, das sind sozusagen an die Philosophie angrenzende Disziplinen, die vielleicht nicht immer deckungsgleich mit der Philosophie sind. Bei einigen Autoren könnte man darüber reden, die könnten genauso gut auch in der Philosophie stehen. Derrida und Adorno stehen jetzt hier. Aber ich habe mich ein bisschen sozusagen nach Kundeninteressen gerichtet. Und da dachte ich mir, die Leute, die sich dafür interessieren, gucken eher hier als dort. Und habe es deswegen einfach rein von den Räumen her ein bisschen, das ist räumlich getrennt. Aber fachlich gibt es da natürlich die allergrößten Überschneidungen. Und neben diesen ganz akademischen Büchern, also Philosophie auf der einen Seite, Kultur- und Sozialwissenschaften auf der anderen Seite, habe ich passend zu meiner großen Filmabteilung hier noch ein Regal mit Filmbüchern, die man sonst auch nie bekommen kann in dem Umfang. Also hier zum Beispiel, das sind alles Filmbücher, das sind also Filmbücher über bestimmte Regisseure, das sind Bücher zum Beispiel über Fassbinder, über Fritz Lang. Das sind aber auch Bücher von Regisseuren. Also da sind die Filmkritiken von Truffaut, die ganz toll sind. Da sind auch Filmtheoriebücher, Siegfried Krakauer, die Theorie des Films, oder ein Buch, das heißt Von Caligari zu Hitler, eine ganz berühmte philosophiehistorische und filmgeschichtliche Untersuchung, die auch ein bisschen bei der Namensgebung eine Rolle gespielt hat. Von Caligari zu Hitler, der Laden heißt ja Caligari. Mhm. Und das Buch geht davon aus, dass in Deutschland in den 20ern und 30ern die deutschen Regisseure eine kuriose Obsession hatten mit großen, mächtigen Männern, die die Welt beherrschen wollen und andere Menschen manipulieren. Und Krakauer hatte die Idee, da war was im Schwange. Die Filmregisseure hatten da ein gutes Gespür dafür, dass da etwas passiert in der Gesellschaft, dass man sich mit solchen autoritären Figuren auseinandersetzt. Und deswegen Von Caligari zu Hitler, da wird eine Linie gezogen in diesem Buch. Und das Buch hat auch eine Rolle dabei gespielt, dass dieser Laden hier Caligari heißt. Ursprünglich sollte der sogar Krakauer heißen, nach Siegfried Krakauer, dem Autor dieses Buches. Aber dann, wenn ich Leuten davon erzählt habe, habe ich gemerkt, dass bei, wenn ich Krakauer sage, die Leute doch nur an Wurst denken.
Ach so, und oder an diesen Jon Krakauer.
Oder an Jon Krakauer, aber eher noch an Wurst. Und an ich Wurst wollte keinen. Aber ich wollte keinen Laden haben, der diese Assoziation auslöst. Und gegen solche sprachlichen Gepflogenheiten kommt man einfach nicht an. Krakauer wird mit C geschrieben, die Wurst, glaube ich, mit K. Von der schriftlich unterscheidet es sich, aber phonetisch eben nicht. Und die Witze über den Namen wollte ich mir tatsächlich ersparen. Deswegen bin ich bei Caligari geblieben, aber Krakauer ist sozusagen mitgedacht, wenn der Laden Caligari heißt. Dazu gibt es noch eine Abteilung von Büchern, die auch visuell stark sind. Das heißt, ich habe eine Abteilung von Fotografiebänden, die ich hier im Laden verkaufe. Es gibt ein bisschen Malerei und bildende Kunst und eine Reihe von Graphic Novels. Bei den Graphic Novels ist es wiederum so, dass ich viele Englischsprachige hier verkaufe, weil, wie gesagt, da habe ich häufig den Eindruck, dass das unterrepräsentiert ist in Buchhandlungen. Deswegen immer wieder dieser Fokus auf englischsprachige Texte. Und hier
auf einem alten Sessel.
Genau, auf einem gelben Chippendale-Sessel liegen eine ganze Reihe von englischsprachigen Literaturtiteln. Also so Klassiker, Jane Austen, Charles Dickens, aber auch ganz neue Texte. Und da versuche ich, das immer weiter auszuweiten. Das ist hier auf dem gelben Sessel, da auf einem roten Stuhl und dort in dem Raum, in dem die Philosophiebücher stehen, ist seit neuestens das Sofa auch befüllt mit englischsprachiger Literatur. Es kommen tatsächlich immer mehr junge Kunden, ganz viele junge Studentinnen und Studenten, die tatsächlich englischsprachige Texte suchen und die deutschen Texte hier zumindest nicht anschauen, die gezielt nach englischsprachiger Literatur suchen.
Das hat sich dann rumgesprochen?
Das weiß ich gar nicht im Einzelnen. Im Zweifelsfall hat es sich herumgesprochen. Und ansonsten gibt es die Tendenz, dass, wenn man den Laden hier in der sehr, sehr ruhigen Kronenstraße zweimal entdeckt hat, dass man dann wiederkommt.
Jetzt hast du ja noch ziemlich viel Platz in den Regalen, in manchen. Kommt da noch was hin? Und wenn ja, was kommt da hin? Oder also ist das Absicht, dass da noch Platz ist?
Also manchmal entsteht der Platz tatsächlich einfach dadurch, dass Bücher verkauft wurden. Also was sehr, sehr erwünscht ist und nicht nur Bücher, sondern auch Filme. Und ich bin in einer anderen Situation als ein normaler Buchhändler, der einfach nur einen Mausklick von der Wiederbeschaffung desselben Buches oder desselben Films entfernt ist. Dadurch, dass meine Titel, die ich hier habe, einzeln recherchiert, gesucht und teilweise nach wochenlanger oder monatelanger Suche gefunden sind.
Monatelange Suche?
Ja, manche Titel stehen bei mir Monate auf Suchlisten, bis ich sie einmal zu einem Preis finde, der so ist, dass ich sie noch mit Aufpreis verkaufen kann. Also so, dass es sich für mich lohnt. Und der Aufpreis muss natürlich so sein, dass Leute noch bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Deswegen kann ich nicht mit derselben Geschwindigkeit nachbestellen, wie andere Buchhändler das tun können. Und deshalb gibt es hier immer wieder kleine Lücken. Ich tue was daran, die aufzufüllen natürlich. Ich habe jetzt aber auch, dass hier noch Lücken drin sind, liegt auch ein bisschen daran, ich habe jetzt eigene Regale oder Tische dafür zur Verfügung gestellt. Das ist etwas, das ich aus vor allen Dingen englischen Buchhandlungen kenne. Also wenn wir ganz kurz hier rübergehen.
Wir gehen jetzt nochmal in den ersten Raum ans Schaufenster.
Ich habe da jetzt ein Regal, das auf dem über dem steht, neu im Sortiment. Also für die Kunden, die ganz regelmäßig hier in den Buch- und Filmladen kommen und die früher immer die Regale komplett durchschauen mussten. Die haben mich früher immer gefragt, irgendwie, hey, was ist neu bei dir? Mhm. Und dann sagte ich, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich habe alles schon reingestellt. Und wenn ich es mal reingestellt habe, ist es für mich erst einmal weg. Und dann mussten die das ganze Regal immer durchschauen. Für die biete ich jetzt den Service an, dass die Neuanschaffungen in einem eigenen Ort stehen. Also hier gibt es also ein Regal, neu im Sortiment. Also ich kenne das aus englischen Läden. Da stand dann immer Recent Acquisitions in englischen Antiquariaten. Und da wusste man, dass man dann da schauen kann. Und für Bücher habe ich dasselbe, dass ich da dann eben Orte habe, einen Tisch und eine Heizung, die gerade nicht im Gebrauch ist, die ich dann nutzen kann, um neu angeschaffte Bücher zu präsentieren. Aber dadurch stehen die dann eben nicht sofort im Regal und dadurch kommen dann eben auch noch Lücken zustande. Aber wie gesagt, der Hauptgrund für einige Lücken im Laden ist der, dass ich nicht gleichermaßen schnell und einfach und unkompliziert an diese gute Ware komme.
Welche gute Ware hast du denn zuletzt monatelang gesucht? Welches Buch hat dich dazu gebracht, monatelang alles Mögliche zu durchforsten?
Es gibt in der Philosophie eine ganze Reihe von akademischen Titeln, die immer wahnsinnig teuer und selten bleiben. Das sind Standardtexte, also in der antiken Philosophie sind es zum Beispiel Aristoteles Kommentare von David Ross. Der hat griechische Texte herausgegeben, aber zu den einfachen griechischen Texten hat er auch Editionen gemacht mit einer ausführlichen Einleitung, mit einem griechischen Text und mit einem englischsprachigen Kommentar. Das sind Bücher, die überall 100 bis 200 Euro kosten tatsächlich.
Bitte?
Was? Ja. Also es ist nicht so, dass irgendwie man, ganz viele Leute kommen hier rein und sagen irgendwie so, wie kannst du noch einen Buchladen aufmachen? Bücher haben sich so entwertet. Und dann sage ich immer nur so, naja, klar, ich kenne schon auch die Bücher, die sich sehr schnell entwerten. Aber es gibt andere Bücher, die bleiben wertvoll, weil sie nicht mehr gedruckt werden. Die sind vergriffen, aber das sind Standardtitel und die man für die Forschung seit teilweise 100 Jahren braucht. Und die sind 100 Jahre alt, die sind bis in die 50er, 60er, vielleicht noch 70er nachgedruckt worden, dann nicht mehr. Und diejenigen, die mal angefangen haben, damit zu arbeiten, geben sie auch ungern wieder her. Und deshalb werden sie relativ selten nur angeboten. Und dann sind die, wenn man anschaut, sind die Titel häufig wirklich sehr, sehr teuer nur zu haben. Und man weiß, dass man hier im Laden dann selber auch einen sehr hohen Preis dafür verlangen könnte, der aber tatsächlich auch bezahlt wird. Also wenn Leute aus der antiken Philosophie hinkommen und die diese Ross-Kommentare sehen, das hat eine gewisse Attraktivität. Also es sind Bücher dieser Art, also Klassiker, Forschungsklassiker, die seit Jahrzehnten vergriffen sind. Und die sind dementsprechend schwer auch tatsächlich im Netz zu einem guten Preis zu bekommen. Bei Filmen gibt es das aber genauso. Da gibt es auch Filme, die ungeheuer schwer zu bekommen sind. Ein gutes Beispiel ist Spirit of the Beehive von Victor Erice. Ist ein spanischer Regisseur, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der zweite, den ich jetzt hier nenne, ist ein Film, spanischer Film aus den 70ern, noch während des Franco-Regimes gedreht, aber aus einer ganz anderen Einstellung heraus. Ein unglaublich melancholischer und langsamer Film und auch der ist ungeheuer schwer für einen guten Preis zu bekommen und kostet auch hier im Laden mehr, als er normalerweise kosten würde. Also die meisten Filme kosten hier 8, 10 oder 12 Euro. Das sind so die Kernpreise. Mhm. Es gibt einige Filme, die sind billiger und andere Filme, die sind teurer. Der Film kostet jetzt hier im Laden 22 Euro. Das ist irgendwie, wenn man neue Filme kauft, passiert einem das häufiger, dass die Filme so viel kosten. Aber hier in diesem Laden ist es schon ein sehr hoher Preis. Aber wer den Film mal gesehen hat, weiß, dass das als Film sowieso wert ist, aber weiß auch, dass da sehr schwer ranzukommen ist. Und da bin ich immer, das sind Filme, die ich dann sehr lange suche, bis ich sie zu einem Preis finden kann, dass es sich für mich noch lohnt, den mit Aufpreis zu verkaufen. Also das wäre ein Beispiel für einen Film, Spirit of the Beehive von Victor Erice. Das ist ein Filmemacher.
Was ist der Titel jetzt hier auf Englisch? Ist er eigentlich originalsprachlich Spanisch?
Genau, also der Film ist auf Englisch, weil es sich hier um eine englische Edition handelt. Das heißt, der Film ist Spanisch dann mit englischen Untertiteln. Das betrifft sehr viele Filme in meinem Laden. Es gibt einfach sehr viel mehr DVD-Firmen sozusagen, die in größerem Umfang seltene Arthouse-Filme produzieren. Das können die eher machen als die Deutschen, weil die machen mit englischen Untertiteln und dadurch kann man es in der ganzen Welt sehen. Also so. Und deswegen können sie sozusagen für einen größeren Markt produzieren. Deswegen lohnen sich auch obskure Titel oder seltene Arthouse-Titel aus England oder einem englischsprachigen Land heraus agierende Filme mehr.
Können die Leute hier eigentlich auch einfach erstmal nur zum Lesen hierher kommen? Also du hast ja da drüben auch Sessel und Stühle. Kann man hier auch erstmal nur schmökern?
Einige Leute machen das von vornherein. Also wenn sie einen Sessel sehen und das ergibt sich, glaube ich, ganz natürlich. Und natürlich können Leute hier hinkommen und sich wirklich versuchen, einen Eindruck von den Büchern zu verschaffen. Und die sehen was und setzen sich überall hin. Viele Leute setzen sich auch einfach hier auf den Boden. Und ich gucke manchmal schon ganz unruhig, ob sie noch da sind, weil die sind einfach so ruhig und die haben dann 3, 4 Bücher um sich gelegt, sitzen auf dem Boden. Ich biete ihnen Stühle und Sessel alles an und die sagen, nein, alles in Ordnung. Und sitzen mit 3, 4 Büchern um sich herum auf dem Boden und schauen in die Bücher rein, bis sie sich dann durch Eigenlektüre einen Eindruck von dem Buch verschafft haben, der ihnen die Entscheidung erleichtert, das Buch jetzt zu kaufen und die anderen vielleicht dazulassen oder alle 3 Bücher zu kaufen, je nachdem.
Kann man eigentlich auch diese antiquarischen Dinge hier kaufen? Du hast ja noch eine antiquarische Schreibmaschine. Du hast eine, was ist das? Ist das eine Filmkamera, eine antiquarische, oder ist das ein Fotoapparat? Du hast ja ein riesiges optisches Gerät, was für mich aussieht wie so eine alte Foto.
Das ist keine Filmkamera, das ist ein Projektor. Das ist die Vorform eines Diaprojektors.
Ach, tatsächlich?
Ja, ein sogenannter Lichtbildwerfer. Der Ausdruck Lichtbildwerfer steht sogar noch dort vorne drauf. Ein Lichtbildwerfer, verkauft wurde der in einem Fachgeschäft in Stuttgart. Ich habe den über eBay entstanden. Und also das ziert mein, oder schmückt mein Schaufenster, ein alter Lichtbildwerfer und eine alte Schreibmaschine von Underwood, weil ich dachte, dass diese beiden wunderschönen technischen Geräte meinen Laden ganz gut repräsentieren. Also der Lichtbildwerfer, natürlich die visuellen Medien, die ich hier verkaufe, und die Schreibmaschine, die textbasierten Gegenstände, die ich hier in dem Laden verkaufe, also eben die Bücher. Von daher stehen diese beiden Dinge im Schaufenster und machen Werbung für den Laden und werden tatsächlich, das merke ich tatsächlich, wenn ich an meinem Arbeitstisch sitze, werden sehr stark wahrgenommen. Und viele machen Fotos von diesen Dingen. Es wird sehr viel drauf gezeigt und viele kommen dann auch tatsächlich deshalb rein.
Ach, tatsächlich. Und was sind diese kleinen, sind das Fotoapparat-Hüllen oder was sind diese kleinen Geräte hier im Schaufenster, die schwarzen?
Das ist wiederum ein altes technisches Gerät. Das ist ein alter Fotoapparat.
Tatsächlich.
Ah, und der,
geht der noch?
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Mhm. Es könnte gut sein, dass der noch geht, aber ich wollte ihn für einen anderen Zweck.
Ja, verstehe.
Ich wollte tatsächlich, ich habe zwei Schaufenster und das eine Schaufenster ist eben schon gut ausgerüstet mit diesem Lichtbildwerfer und der alten Underwood-Schreibmaschine. Und hier fehlte mir noch so ein schöner technischer Gegenstand und das ist tatsächlich eine alte Kamera.
Wie sehr hatten deine guten Freunde recht oder unrecht, die sich Sorgen um dich gemacht haben, als du den Laden eröffnet hast vor 2 Jahren? Was sagst du deinen Freunden heute?
Es war die beste Entscheidung meines Lebens, den Laden aufzumachen. Also ich mache das nach wie vor mit großer Leidenschaft und bin eigentlich auch ganz optimistisch, was die Entwicklung, auch die geschäftliche Entwicklung anbelangt. Ich finde, dass es eigentlich ganz gut läuft. Also ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Also Aber die Entwicklung geht absolut in die richtige Richtung. Und ich bin jetzt 2 Jahre dabei, befreundete, also Freunde von mir, die selber auch kleine Läden irgendwann mal aufgemacht haben, die dann mit der Zeit größer geworden sind, auch Buchhändler, darunter sagen mir, ich müsse 4 Jahre rechnen, also dass man tatsächlich, also um so einen Laden, der so independent wie möglich ist, zum Laufen zu bringen, so sehr, dass man so eine kritische Masse an Stammkundinnen und Stammkunden hat, dass man davon dann tatsächlich auch leben kann, und zwar auch nur davon, ohne sich selber die ganze Zeit zu bezuschussen. Irgendwie,
du brauchst gerade noch von dir selbst.
Ist es so, ich habe immer mal wieder nebenher noch an der Uni gearbeitet und das Geld, das ich da verdient habe, habe ich dann in der Regel dann auch tatsächlich in den Laden investiert. Und ich glaube, das ist einfach so. Also wenn man nicht sozusagen sein eigenes Leben quasi auf null runterfährt, was die Bedürfnisse und die Befriedigung derselben anbelangt, gibt es da eine gewisse Notwendigkeit. Man muss ja auch, wenn man den Laden beginnt, Geld haben, um das erste Sortiment einzukaufen. Das heißt, das kann man nicht schönreden. Also da braucht man irgendwo Geld in der Hand, um sowas aufzumachen und um auch die erste schwierige Zeit, wo man eben noch nicht diese kritische Masse an Stammkundinnen hat, zu überleben. Aber wie gesagt, nach der 4-Jahres-Prognose wäre ich jetzt in der Halbzeit. Und wenn das die Halbzeit ist, würde ich sagen, klingt das ganz gut für mich und freue ich mich auf die nächsten 2 und die ganzen darauf folgenden Jahre.
Eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, aber möchtest du vielleicht noch irgendwo was hinzufügen?
Das habe ich ganz, auch ganz
die vergessen. Die Kinderbücher, du hast ja noch Kinderbücher.
Aus irgendeinem Grund ist mir das gerade entfallen. Ich habe tatsächlich noch einen kleinen Sessel, auf dem ich eine ganze Reihe von Kinderbüchern...
Mit Widmung von Leo Leoni. Ist es nicht der Frederik die Maus?
Genau, Leo Leoni ist der Frederik die Maus.
Ich bin damit aufgewachsen, mit diesem Buch. Also nicht mit diesem, aber mit Frederik der Maus. Ich kenne die Maus mit dem grünen Schwanz gar nicht. Oh Gott, ist das süß.
Genau, also das ist tatsächlich ein anderes Buch von ihm. Das ist der tatsächlich berühmte Leo Leoni.
Mit Signatur.
Das glaube ich jetzt.
Da, schau. Guck mal, da ist sein Name. Guck.
Ja, aber es ist gedruckt.
Ach
also
so,
genau.
Oh,
also es ist in das Buch eingedruckt, aber.
Das war sehr ehrlich von dir, du das jetzt sagen.
Well, genau. Also neben diesem ganzen akademischen und nerdy-Kram, den ich hier im Laden verkaufe, gibt es noch eine Reihe von sehr, sehr schönen Kinderbüchern, die ich hier verkaufe. Auch da wieder deutschsprachig und englischsprachig. Viele Klassiker von Wolf Erlbruch, Leo Leoni, aber auch ein paar neuere Sachen von John Klassen oder von Chris Horton, die ich sehr liebe. Und die sind auf einer Höhe, dass die Kinder selber sich dort einfach hinstellen können und blättern können. Viele nehmen sich auch gleich ein Buch, wenn sie hier in den Laden kommen, und setzen sich auf einen Sessel und schauen die Kinderbücher durch. Und die Kinderbücher, obwohl der Laden erst einmal so intellektuell und verkopft wie irgendwie möglich erscheint, aber die Kinderbücher verkaufen sich wahnsinnig gut hier in dem Laden. Also das ist tatsächlich ein substanzieller Teil, also dieses Ladens, also eine kleine Abteilung von Kinderbüchern zu haben, die sich auch meistens relativ schnell wegverkaufen. Und ich muss dann, es gehört lustigerweise gerade in diesem Laden zur dynamischsten Abteilung, die Kinderbuchabteilung. Ja, ja.
Da werde ich auch gleich ganz dynamisch. Ich glaube, dass ich das hier entführen werde, die Maus mit dem grünen Schwanz. Gott, ist das rührend. Ich sehe das hier zum allerersten Mal seit 40 Jahren. Ah, Mensch, wie toll. Nein, kein Kuss für Mutter, das kenne ich auch noch. Also gut, ich muss hier Schluss machen, weil ich was kaufen möchte. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Rolf. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Es ist auch übrigens eine sehr kühle Oase. Ich werde mal hier bei einer Hitzewelle zum kühlen Lesen herkommen, wenn es in Ordnung ist.
Das kann ich sehr empfehlen. Tatsächlich, die Ladentemperatur ist hier im Sommer ideal, im Winter nicht. Aber das wird vielen Leuten, die in der Tübinger Altstadt einen Laden haben, so gehen. Das ist hier nicht anders. Aber im Sommer ist es für einen kurzen oder vielleicht auch längeren Aufenthalt sehr zu empfehlen.
Vielen lieben Dank und weiterhin alles Gute.
Ich bedanke mich. Also vielen Dank für die Gelegenheit. Dankeschön.